Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Schönen Nachmittag. Schön, dass Sie hier sind. Schön, Sie zu sehen. Danke für Ihr Interesse. Und es ist einfach wunderbar, in dieser tollen Location zu sein. Wir freuen uns sehr auf den Nachmittag mit Ihnen zum Thema, was passiert, wenn wir uns vertrauen, nicht mehr als. Mein Name ist Zoe von Fink. Ich bin heute hier als Privatperson, als Moderatorin und natürlich insbesondere auch als Gründerin von dem Podcast. Ich bin so frei. Und hier los, warten wir wahrscheinlich auch eine Folge. Zu meiner Seite haben wir Dr. Florence Gaub, von der ich schon mit uns angedeutet. Sie ist Zukunftsforscherin und hat ein wirklich sehr lesenswertes Buch herausgebracht und ist auch Research Director bei Veto Defense College. Zu meiner anderen Seite, Katharina Schüller, hat schon vor 20 Jahren ein Unternehmen gegründet, Startup, was sich mit KI und Statistik befasst. Also sie ist Expertin schon seit 20 Jahren und ganz wichtig, wir haben darüber geredet zuvor, besonders stolz ist sie darauf, dass sie die Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines globalen Standards für Daten- und KI-Kompetenz leitet bei IEEE. So, mit so viel geballter Kompetenz freue ich mich sehr, den Nachmittag mit Ihnen zu gestalten. Angesichts der vielen Nachrichten, der vielen verschiedenen Quellen, aber auch der gesteuerten Desinformation wird es ja immer schwieriger zu entscheiden, wem wir eigentlich vertrauen können. Und auch mit Blick auf die Sicherheitspolitik kann man sich fragen, wer sind unsere Verbündete und auf wen ist dauerhaft Verlass? Mit diesen Fragen im Hinterkopf wende ich mich gleich mal an Florence und frage dich, warum ist eigentlich der Mangel an Datenkompetenz ein Sicherheitsproblem?
Ich würde gerne eine Geschichte dazu erzählen. Sie werden sich ja noch alle an den 11. September erinnern. Die Attentate auf New York, aufs World Trade Center und auf das Pentagon. Und im Nachgang gab es dann natürlich eine ganz große Reflexion über, warum hat man das nicht kommen gesehen. Und da hat der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einen Satz gesagt, für den ihn viele ausgelacht haben, aber den ich ehrlich gesagt heute noch für sehr sinnvoll halte, um die Problematik zu beschreiben. Er sagte nämlich, es gibt die Knowns, also das gewusste Wissen sozusagen. Was heißt das? Man weiß, also man hat das Bewusstsein, dass es ein Problem gibt und man versteht das Problem. Also Wissen ist quasi immer, es muss schon mal eine Bewusstmachung geben, also dass man es überhaupt weiß und man muss es verstehen. Dann gibt es die Known Unknowns, also man weiß, dass es ein Problem gibt, aber man versteht es nicht. Dann gibt es die Unknown Knowns, also man versteht, aber es ist sich nicht bewusst, das ist quasi ein toter Winkel. Und nicht zuletzt, die Unknown Unknowns ist das Schlimmste, man ist sich nicht bewusst, dass es ein Problem gibt und verstehen tut man es auch nicht. Was heißt das? Für viele unserer Entscheidungsträger ist der 11. September quasi ein Unknown Unknown gewesen. Also weder das Verständnis, noch das Wissen, wie man es verstehen müsste. Das heißt, was ich erreichen möchte, also wenn es um Daten geht, ich gebe mir als Beispiel unserem NATO Defense College, sollte man meinen, dass wir mit Daten total up-to-date sind. Sind wir nicht, wir sind ziemlich oldschool. Und dann habe ich Katharina Schüller angerufen und habe gesagt, wollen wir nicht mal, ich würde gerne Daten bei dir einkaufen. Weil ich bin auf dem Level known, unknown, also mir ist es bewusst, aber ich verstehe es nicht. Und dann hat sie gesagt, das ist eine gute Idee, aber machen wir erstmal eine Fortbildung für dich und deine Leute, weil sonst weißt du gar nicht, was du mich fragen sollst. Und das Level, auf dem ich jetzt bin, auf das Level müssten mindestens auch alle anderen kommen, die in der Entscheidungsebene sind. Zumindest verstehen, dass da was ist und auch verstehen, ich sage jetzt wirklich ein altmodisches deutsches Wort, die Demut haben, zuzugeben, ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass da was ist, aber ich verstehe es nicht. Denn, und damit kommen wir zu einer Frage, Zoe, wenn man noch nicht mal weiß, dass es da was gibt, kann man sowieso auch nicht verstehen und man kann die Sicherheitslücke, die sich dadurch ergibt, wird dadurch ungleich groß, so wie eben der 11. September auch, wo natürlich die Daten hier und da verstreut da waren, aber es gab nicht die Fähigkeit, auch nicht die intellektuelle Fähigkeit, es zu erkennen, dass man vielleicht etwas sieht und nicht ganz versteht.
Ja, vielen Dank. Also viele kennen ja auch dieses Gefühl, einfach diese unangenehme Situation, dass man weiß, dass man was nicht weiß, aber jetzt auch nicht weiß, was man jetzt als nächsten Schritt unternehmen kann. Hier kommst du natürlich ins Spiel. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was sind denn die Gefahren von KI und warum müssen wir denn eigentlich auch erkennen, dass es gar keine objektiven Daten gibt, dass es immer eine Message gibt?
Boah, wie viel Zeit habe ich jetzt immer überhaupt so an? Ich möchte erst mal ergänzen, ich finde dieses Tab, was du gebracht hast, Florence, ganz toll, weil es gibt in der Statistik, wenn du einen Statistiker, also unter Statistiken, Statistiker, warum heißt der Inder ein ganz ähnliches Zitat und er sagt, wir brauchen eine neue Definition von sicherem Wissen. Sicheres Wissen ist Unwissen und das Wissen über Ausmaß von Unsicherheit. Und darum geht es. Es geht um den vernünftigen Umgang mit Risiko und Unsicherheit. Und da möchte ich die Brücke schlagen zu deiner Frage, Zoe. Wo sind die Gefahren von KI? Die Gefahren von KI sind nicht die KI, sondern die Gefahr ist unser inkompetenter Umgang mit KI. Und das beginnt schon damit, dass wir ganz oft gar nicht erkennen, wo haben wir es eigentlich mit KI oder algorithmischen Systemen allgemein ausgedrückt zu tun. In unserem täglichen Leben, in unserer täglichen Arbeit, wie werden wir davon schon beeinflusst? Lassen uns davon steuern. Das geht schon los mit Beispielen von Menschen, die es so auf ihre Google-Navigation verlassen haben, dass sie halt dann in den See gefahren sind, weil das Navi-System quasi gesagt hat, ja, da geht die Straße weiter. Und das ist dieses Verlernen von Intuition, das Verlernen eines Verlassens auf die eigenen Kompetenzen. Also das ist das eine Problem, das erst den Schritt bewusst machen und dann aber auch zu verstehen, wie bin ich selber aktiv in diesem System? Also sich nur bewusst zu sein, reicht eben nicht diese reine Awareness. Sondern der kompetente Umgang im Alltag fängt damit an, sich bewusst zu sein, wo konsumiere ich Daten und Informationen, die möglicherweise verzerrt manipulativ sind? Und wie trage ich aber auch jeden Tag zu dieser Daten- und Informationsflut bei? Und es hat ganz viele Dimensionen, es hat ethische Dimensionen, insbesondere auch ökologische Dimensionen. Also wir diskutieren sehr selten über die Umweltauswirkungen, was für KI eigentlich im Morgen sein können. Also dieses dauernde Gespielen mit ChatGPT verursacht oder kostet quasi ein bisschen Energie, hat auf dem Boden der Fiesabdruck. Stichwort objektive Daten, allein die Frage an sich, dass du die von stellst, ist eigentlich schon der erste Schritt in Richtung Analyse. Es gibt keine objektiven Daten. Und das ist das, was wir oft glauben, die Daten sind ja irgendwo, die sind irgendwo erhoben, die sind gemessen, das ist etwas Neutrales, was Objektives, die sind Handwerk. Und das ist falsch. Selbst wenn diese Daten in Form von Zahlen auftauchen und aussehen wie echte Mathematik, also es gibt eine Gleichung, die hat eine Lösung, das ist richtig oder falsch, sind sie das eben nicht, sondern da diese digitale Repräsentationen unserer Realität. Und egal, welche von diesen Daten vorliegen, die bilden einen Teil der Realität ab, den Teil, den jemand für wichtig erachtet hat, egal ob es Sensordaten sind oder Daten aus einer Befragung, und auch den Teil, der sich überhaupt erheben lässt. Und dann kommen die ganzen Probleme rein mit tatsächlichen Daten, die man eben hat. Dass man bestimmte Antworten auf Fragen nicht bekommt, dass Sensoren Messfehler haben, dass vielleicht jemand auch versucht, Daten bereitzustellen, um uns damit zu manipulieren, so mit einer ganz bewussten Absicht dahinter. Und dieses immer hinterfragen, in welchem Verhältnis stehen Daten eigentlich zur Realität? Und wo sind auch die schwarzen Flecken, die blinden Flecken, die wir haben, die sich vielleicht sogar selber verstärken? Das ist ein ganz wichtiger Schritt in dieses Thema Selbstverstärkung. Hier kommt halt KI, die Art, wie KI, insbesondere generative KI, konstruiert ist, noch als zusätzliche Gefahr, weil wenn nämlich generative KI aus Daten lernt, die die Realität nicht adäquat abbilden, dann reproduzieren sie diese Daten immer weiter, diese verzerrte Realität, und produziert eine richtige Datenflut, die eigentlich das Verzerrte ist, immer weiter verstärkt und damit auch die Realität am Ende in dem Art von Zerrwirtschaft. Hör ich mal auf, weil sonst wird es hier im Einfall.
Gestern war nämlich eine Sicherheitskonferenz, habe ich auch mitgenommen und sagen, die Zeit der Wahrheit ist vorbei. Es gibt einfach keine Wahrheit mehr, sondern es gibt nur einen Haufen Daten. Das heißt, es wird für Entscheidungsträger ja immer schwieriger, tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Was braucht es denn? Wie kann man denn wieder Vertrauen haben in Daten? Wie können wir das wieder schaffen?
Also ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, dass unser Gehirn, mein Gehirn, euer Gehirn, ist eine Hochrechnungsmaschine oder eine Interpretationsmaschine. Also alles, was unser Gehirn die ganze Zeit macht, ist Daten aufnehmen und denen Sinn verleihen, also das Interpretieren. Und deswegen gibt es die absolute Wahrheit sowieso gar nicht. Hat es noch nie gegeben, weil auch vor 200 Jahren, wenn du einen Apfel angeschaut hast und ich, vielleicht bist du allergisch auf Äpfel und ich liebe sie, gibt es eine andere Reaktion. Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, das man versteht, ist, dass es ist nicht, daran ist nicht fundamental falsch oder kaputt, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Vielleicht war es eher naiv zu glauben, dass es sie gegeben hat. Es gibt aber natürlich gibt, glaube ich, so Gemeinsamkeiten. Also jetzt gerade als Gesellschaft sollte man sich zumindest im Großen und Ganzen einig sein. Sind wir uns mehr oder weniger einig, sagen wir jetzt mal, dass der Tod nach Walbis eine Tragödie ist. Krebsfies jetzt nicht jeder Einzelne von uns denkt, aber in einer Gruppe, die einigermaßen rund laufen soll, muss es gewisse Mehrheiten geben in der Auslegung von bestimmten Events oder Fakten. Und ich glaube, was du meinst mit dem Vertrauen ist, dass vielleicht das Gefühl entstanden ist, dass wir nicht mehr alle, dass der große gemeinsame Nenner nicht mehr da ist in der Auslegung. Und dadurch, dass wir alle geflutet sind mit Informationen, haben wir vielleicht auch nicht mehr alle die gleiche Basis. Ne? Also unsere Daten, ich weiß nicht, ob es schon mal passiert ist, haben Sie schon mal das Netflix-Account von jemand anders angemacht? Ist immer wahnsinnig intim, oder? Man hat plötzlich das Gefühl, man ist im Algorithmus einer anderen Person, nutzt das wie Tagebuch lesen. Also wir haben nicht alle den früheren Fernseher angemacht, da war die vielleicht ein Programm sehen, jetzt machen wir Netflix an, jeder hat sein personalisiertes Programm. Und ich glaube, dass diese Individualisierung der Information, also dass eben auch durch Algorithmen, als was mit dem gespielt wird, passt immer mit nur für mich, kriegt man das Gefühl, okay, wo ist die gemeinsame Basis? Was lesen wir denn und hören wir eigentlich alle? Und dann zu der Frage, ich plädiere für eine Informationshygiene oder Diät, aber Diät klingt nach Abnehmen, ist auch blöd, also sagt eine Hygiene, dass Menschen bewusst wird, was sind eigentlich die Daten, die ich zu mir nehme, wie verwerte ich sie und wie tausche ich mich heute anderen damit aus? Und ich wünsche mir, dass wir in der Schule schon damit anfangen, ja? Damit wirklich erst Entscheidungsträger kriegen, die mit 35 anfangen, darüber nachzudenken, was passt da eigentlich auf mich ein. Momentan ist es wirklich so, jeder Einzelne von uns, als wären wir ein Kind mit einer Kreditkarte, der Süßwarenhandel. Wir stopfen uns dann nicht den Mund voll, weil wir alles nehmen, was auf uns zukommt. Dann wird gerne gesagt, das ist, ja, aber sie sind demokratische Bürger, muss ja alles. Ist sie ein, muss sie nicht. Der demokratische Bürger muss intelligent entscheiden können, welche Informationen er wann aufnimmt und was er oder sie damit macht. Ihr Nebenworte, ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, Katharina, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich habe gelesen, dass wir an einem Tag mehr neue Informationen aufnehmen als ein Mauer im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Ob das jetzt so stimmt, aber so in der Art stimmt es schon, dass so ich bin 46, dass in den 80er Jahren, als ich ein Kind war, war die Informationsebene natürlich ungleich kleiner als heute, wo man auf seinem Handy zugeballert wird mit Informationen. Lernen damit umzugehen ist der erste Schritt. Kritisch damit umzugehen und bewusst entscheiden, was nehme ich auf und
wie kommen wir denn wieder zu Vertrauen? Also welche Haltung brauchen wir Entscheidungsträger, um überhaupt sozusagen ihrem Gegenüber zu vertrauen, dass die Information stimmt, dass sie richtig ist? Wie können wir das schaffen, dass wenn in Zukunft Staatschef einander anrufen, es auch sicher ist, dass es wirklich der andere ist und nicht ein Deepfake?
Der erste Punkt ist schon mal, Sie sagen, es geht nicht darum, mehr Vertrauen zu haben, grundsätzlich, sondern es geht darum, intelligent zu vertrauen und auch intelligent nicht zu vertrauen. Also wem schenke ich oder was schenke ich mein Vertrauen auch nicht? Übrigens, interessanter Punkt, der Statistik, ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber ich würde durchaus mal die Gegenfrage stellen, ob wir denn mehr relevante Informationen aufnehmen als der Beordnete, also der ja sehr viel wahrnimmt über seine Umgebung, über den Boden, über das Wetter, war eben Thema, wie die Pflanzen wachsen, vielleicht das tägliche Leben ist erheblich, wenn Wander ist es, das, was wir so jeden Tag für uns laufen. Also wie, was braucht es, um dahin zu kommen? Es braucht etwas, was ich nicht Datenkompetenz nennen würde, sondern Data Literacy und AI Literacy. Und ich mache ganz bewusst einen Unterschied, weil wenn wir von Kompetenz sprechen, dann entsteht auch das Bild, es geht ja um Expertenwissen, aber es geht um eine Art von Allgemeinbildung. Literacy hat eben diesen, kommt eigentlich aus dem Kontext Alphabetisierung. Es geht also um die Grundkompetenz, die so wichtig sein sollte, im Lesen und Schreiben, Daten und Informationen aufnehmen zu können und zu interpretieren, also verstehendes Lesen. Und da, es gibt eine weitere Statistik, dass wir in Deutschland ca. 8 Millionen funktionale Analphabeten haben. Also Menschen, die nicht in der Lage sind, Texte über sehr, sehr einfache Texte und Sätze hinausgehen, verstehen, zu lesen oder formulieren zu können. Also die sind von da an dann schon überfordert über Behördenbriefe. Man nutzt ein Kinder, aber Behördenbriefe ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass wir funktionale Datenanalphabeten in einem erheblich höheren Maße haben und das auch unter Politikern, in dem Sinne sind sie wahrscheinlich wirklich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also diese Fähigkeit, Daten und KI kritisch zu hinterfragen, die braucht es. Und dazu gehört immer ein Verständnis dafür, dass wir immer wieder auch unterscheiden müssen, was steckt eigentlich in Dateninformationen drin und was ist unsere Interpretation und welche Möglichkeiten gibt es mittlerweile auch, Deepfakes zu erstellen und Daten zu erstellen? Wie muss ich mich absichern? Im Kontext von dem Standard, an dem ich arbeite, tausche ich mich international sehr viel aus. Und ich habe mit Datenexperten, Data Literacy-Experten in den USA gesprochen und die sagen, Data Literacy geht schon damit los, dass du weißt, wie du Ortungsdienste an deinem Handy ausstellst. Und dann dachte ich mir, was hat das mit Datenkompetenz zu tun? Und dann meinte, naja, ihr in Europa, ihr habt GDPR, ihr könnt euch das leisten, in solchen kompetent zu sein. Wir in den USA können das nicht. Also seid dankbar dafür, dass ihr so eine Regulierung. Das heißt, hier geht es auch um Überregulierung, hier geht es auch darum, sich abzusichern, Sperren auf nicht zu umgehen, auch wenn man es in mancher Hinsicht könnte. Und ich glaube, das ist in der Politik auch wirklich wichtig, ja, zu sagen, was sollte ich wirklich auf meinem Handy als Person in der Öffentlichkeit, in der politischen Öffentlichkeit WhatsApp nutzen oder vielleicht besser doch nicht. Also das gehört eben an, schon natürlich diesen Grundkompetenzen.
Vielen Dank dafür. Also meinst Politiker und Politikerinnen sollten einen Grundkurs machen bei dir oder bei anderen in Data Literacy und sagen, dass wir Basics erkennen.
Das war mein Glauben, ja.
Zurück zu Vertrauen. Wir hatten angefangen mit dem Thema Haltung. Was glaubst du denn, was Politiker und Politikerinnen sozusagen ineinander sehen müssen? Welche Haltung müssen sie haben? Welche Werte müssen sie mitbringen, damit wir wieder mehr Vertrauen schaffen?
Also es ist eigentlich eine philosophische Frage, glaube ich. Deswegen, das sage ich jetzt nicht als Wissenschaftlerin, sondern das ist einfach meine Meinung. Mein Gefühl ist, dass Menschen, das sieht man auch am Erfolg von Trump, unabhängig davon, ob man ihn jetzt mag oder nicht, er hat die Fähigkeit, zu Menschen zu sprechen und die Leute, die ihn toll finden, die vertrauen. Und ich glaube, was er hat, ist Authentizität. Und was heißt das? Das heißt, er ist so echt, dass die Leute, die trauern, glauben, dass diese Echtheit eine Aussage über seine Zukunft ist, über sein zukünftiges Verhalten. Denn was ist Vertrauen? Vertrauen ist ja eine Aussage über die Zukunft. Vertrauen heißt, ich gehe davon aus, dass ich vorhersehen kann, wie du dich benehmen wirst, mehr oder weniger. Und ich glaube, so also bis zum Erfolg von Trump hat sich, glaube ich, bei unseren Politikern immer mehr eingeschlichen, dieses starke Filtern, also dieses der Politiker-Sprech. Ne? Das kennt man ja auch im Fernsehen, und da lassen sie sich nicht festnageln, weil sie wissen, dass sie wieder Probleme bekommen und so weiter. Das Problem ist aber, dass das ist ein altes Kommunikationsmodell, was noch, sag ich mal, ja, die 60er, 70er, 80er Jahren funktioniert hat. Aber jetzt mit der Explosion von sozialen Medien ist es quasi unmöglich, sich permanent zu verstellen. Und deswegen erlebt man dann eben so Brüche in dem Bild. Also man sieht jemand, ich sag jetzt mal Sarah Wagenknecht, die steht für irgendwie ein linkes Weltbild und dann gibt es ein Foto, wo sie austern ist. Also das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wobei das geht nicht um sie jetzt als Person, sondern einfach nur, man hat diesen Eindruck über diese Person und dann wird dieser Eindruck gebrochen. Dadurch entsteht Misstrauen, weil man denkt, okay, mit wem habe ich hier eigentlich zu tun? Deswegen, ich würde tatsächlich mit dir, ich sage das auch immer wieder, mehr Authentizität. Kannst du ihn aussprechen, aber seid einfach der hier selbst. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, das ist lustigerweise, ich bin ja jetzt bei der NATO, davor war ich bei der EU, wenn ich das anspreche, kriege ich dafür wirklich Pushback. Die Leute sagen, das ist gefährlich, dadurch machen wir uns kritikfähig oder angreifbar. Und ich meine, gerade die EU bin ich sehr, sehr kritisch in ihrer Außenpolitik, also ihrer Kommunikation nach außen. Da gab es auch übrigens eine groß angelegte Analyse, KI-gestützte Analyse all möglicher EU-Statements in den letzten 15 Jahren. Ja, und die KI kam dazu zur Erkenntnis, dass es ja unverständlich ist. Warum? Weil die EU natürlich eine Sprache für sich selber entwickelt hat, also es ist zwar Englisch oder Französisch, aber die Dinge verschleiert, ja, die Dinge unklar ist. Es ist noch nicht mal so sehr, um nach außen hin nicht verstanden zu werden, sondern nach innen so viele verschiedene Köche in der Küche sitzen, dass man da auch da einen Konsens zu finden, hämmert man an der Sprache rum, bis halt irgendwie jeder einverstanden ist. Ja. Gut, da kann man sagen, die EU braucht es halt, aber nach außen hat es wirklich fatale Wirkung. Also um den Punkt darauf zu machen, ich plädiere für mehr Echtheit. Dafür brauchen wir, also Leute in so einer halböffentlichen Position, aber auch mehr Verständnis. Wenn man Fehler hat, wenn man halt mal einen Lapsus hat, dann muss diese Cancel Culture, also dass man sagt, so auf den Scheiter auf, wenn jemand Fehler macht, das geht nicht. Also man kann nicht beides haben. Wenn man die Echtheit haben will, dann muss man auch eine Fehlerkultur entwickeln, auch für Leute aus dem öffentlichen Raum.
Boah, da bist du ja gleich dran. Wenn ich gleich zwei Wochen ein, das eine ist, zu dem sei mir selbst, hat eine Voraussetzung in der Haltung, auch ein ganz anderer Satz, erkenne ich selbst. Und das heißt, diese kritische Selbstreflexion, insbesondere auch auf, was sind meine eigenen, mein eigenes Bauchgefühl, was weiß ich eigentlich schon, aber auch, was sind meine inneren Überzeugungen oder auch Vorurteile. Und das hat ganz viel mit dem kritischen Denken zu tun. Wir fordern ja immer wieder kritisches Denken. Also erst kritisches Denken ist nicht das, was die Leute, die auf X unterwegs sind, schreiben, wenn sie sagen, ich denke kritisch. Sondern kritisches Denken heißt, sich immer wieder zu fragen, gehe ich mit Daten oder mit Informationen anders um, wenn sie das bestätigen, was ich erwarte, als wenn sie dem widersprechen, was ich erwarte. Oder bin ich gleichermaßen neutral im Umgang? Und jetzt muss ich mich als Expertin für Daten auch immer wieder fragen, wenn was rauskommt, was ich nicht erwartet habe, in wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich mache, bin ich wirklich bereit, das neutral zu beurteilen oder versuche ich dann eher Erklärungen zu finden, warum da vielleicht doch irgendwas falsch ist oder man ist doch ein paar Mal zimbiger. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das wünsche ich mir in der Politik ab dem Stärken. Ja, und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, jetzt mal, was hast du am Schluss noch gesagt? Fehlerkultur, genau. Das ist dieses, wir sind in einer ganz schwierigen Situation, in dieser Interventionsführung, die reinkommt, oder ein neudeutsch Rokerwort, die wir haben, also mehr Unsicherheit, immer volatiler, immer mehr Informationen kommen, dass politische Entscheider, Entscheidenden unternehmen, teilweise unter ganz vielen Zeitdruck und sehr schnell entscheiden müssen, auch wenn sie eigentlich nicht die Informationen haben. Und es ist eigentlich eine Kultur, die man durchaus pflegen muss und pflegen kann. Aber wenn ich dann gleichzeitig riskiere, dass es sofort nicht kritisch hinterfragt, sondern wirklich endlich auch runtergemacht wird, in dem Moment, wo Informationen reinkommen, die bestätigen, dass meine Entscheidung falsch war, dann habe ich halt ein Problem. Also da müssen wir auch im Umgang mit Entscheidungen lernen, Entscheidungen im Lichte der Informationen zu beurteilen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden war. Und offen zu akzeptieren, dass sich Informationslagen ändern können. Wir wollen ja gewisses Lernen, und dann müssen wir es auch zulassen.
Toll, aber ich will nicht übergehen, aber vielleicht auch dazu. Fehlerkultur heißt ja auch einsehen, dass man Fehler gemacht hat. Und ich habe mir die A-Norm mit GIPRO angeschaut. Das empfehle ich, wenn ich es merke. Der Downstance war Arnold Schwarzenegger. Und er kommt seine Wahlkampagne zu Philip Buff in Kalifornien Da wurde ihm sexuelle Skateball vorgeworfen. Und man sieht es dann so und dann stellt sich Arnold Schwarzenegger hin und sagt, ja, das war falsch, ich entschuldige mich. Und auch der Kontext der 80er Jahre rechtfertigt sich. Ich habe das gesehen, ich war wirklich platt. Ich dachte, ach so, so geht es auch. Man kann doch einfach sagen, das war falsch. Das machen Leute meistens nicht, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht ist es nicht mehr heute, vielleicht ist es ein kritischer Reflex, zu leugnen und da runterzuspielen. Aber ich finde, dann kommen wir zum Thema kritisches Denken. Eigentlich geht es ja am Ende darum, wie ist man ein voller erwachsener Mensch? Hat man die Fähigkeit, sich zu distanzieren von seinem eigenen Denken, seinem eigenen Verhalten und zu wissen, ich muss das, was ich denke, in Frage stellen. Ich kann auch mich selber kritisieren, ne? Also so ein Freigeist sein heißt in dem Sinne auch frei von den eigenen Gedanken. Ja. Also deswegen fand ich das ein interessantes Beispiel. Fehler machen, Fehlerkultur heißt, von allen Seiten auch Fehler einsehen oder akzeptieren und sagen, ich habe mich geirrt, sorry.
Jetzt muss ich den Politikern und Politikern doch ein bisschen zur Seite spielen. Wie sollen die das denn eigentlich machen? Sind wir den ganzen Tag beobachtet? Ja? Kaum sie sagen, sie was Falsches, kommt gleich ein Shitstorm, weil das Publikum ist vielleicht gar nicht so weit. Sie sollen authentisch sein, damit man ihnen glaubt. Und die Fehlerkultur von der Publikumsseite ist ja noch gar nicht so weit. Also ich finde es sehr, sehr anspruchsvoll, was ihr verlangt.
Einfach kein Gerneder. Ja? Also, ich weiß auch gar nicht, wenn du sagtest gerade Shitstorm, ich weiß auch gar nicht, ob man denen, die am lautesten schreien, so viel Aufmerksamkeit schenken muss. Ja? Weil ich bin auch auf Twitter X und auf anderen Plattformen unterwegs und mir ist immer aufgefallen, viele Leute, mit denen ich beruflich zu tun habe, sind nicht auf diesen Plattformen. Und denen ist es ja ehrlich gesagt auch egal, was da passiert. Die lesen, also wenn es dann in Feuilleton angekommen ist, dann ist es ein Shitstorm. Aber wenn ich vorgehe, also ich glaube auch, dass wir so ein bisschen, also ich bin das auf jeden Fall schuldig dessen, dass ich, weil ich selber auf Twitter unterwegs war, das Gefühl hatte, das, was da passiert, ist die Welt, ist die öffentliche Meinung. Und dann gehst du raus und merkst, ach so, den meisten ist es egal, was auf Twitter passiert. Also nicht jeder Shitstorm, also wenn man dann quasi hier ein Mikro durch den Saal gehen lassen würde, dann wäre die Meinung vielleicht wieder ganz andere. Also ich würde sagen, Achtung, das, was so laut schreit, ist nicht unbedingt demokratisch repräsentativ von dem, was die Mehrheit denkt.
Also das ist Informationshygiene, was du vorhin genannt hast. Also vielleicht auch das Politiker kann nicht auf Twitter sein, auf X. Was mich interessieren würde, ist, du hast ja, also, dass wir überhaupt die Idee entwickelt haben für dieses Panel. Nichts wurde gesagt, Inkompetenz ist das größte Risiko. Was verstehst du denn unter Inkompetenz?
Also ich war in einer anderen Funktion, bin ich auch im Weltwirtschaftsforum Expertenrat zu komplexe Risiken. Ein komplexes Risiko, da hat das Wirtschaftsforum für sich definiert, als wenn zwei Risiken aufeinandertreffen. Ja, also quasi die Potenz von Risiken. Und da haben wir eben identifiziert als ein wirklich sehr schwieriges Problem, dass wenn Dateninkompetenz auf Daten trifft, also sprich, man weiß eben, man weiß nicht, dass es ein Problem ist, gibt, und wie man es löst, weiß man auch nicht. Und dann segelt man eben einen riesen toten Winkel durch die Gegend und hat eine riesige verwundbare Stelle. Also der Bericht des Weltwirtschaftsforums ist auch identifiziert als einer der größten Risiken. Es ist nicht vielleicht irgendwie ein Event, was passieren kann, sondern dass kollektiv auf Entscheidungsträgerebene da eine Inkompetenz, die sagen wir vor 2-3 Jahren, da gab es ja nur Leute wie dich, die irgendwie sowas verstanden haben, aber es gibt immer mehr Menschen, die sich einlesen und einarbeiten und die Entscheidungsträger tun es zum Großteil nicht. Ja? Also als ich ans College kam, ich habe aus verschiedenen Gründen und da auch wegen dir ehrlich gesagt, das Verständnis dafür entwickelt, da ist was, das ist wichtig, ich verstehe es nicht, aber ich weiß immerhin, das ist wichtig. Ja? Und ich kann das NATO Defense College in die Richtung bewegen, ich habe natürlich auch irgendwie Leute, die das auch gut finden, aber es gibt da auch Leute, sehr viele, die dann immer noch sagen, ja und, wenn du ChatGPT fragst, was sollen wir mit Russland machen, dann hat es keine Antwort darauf. Ja? Also da wird auch KI und Daten und alles durcheinander gebracht und ChatGPT ist eine KI, aber ich kann dir sagen, es gibt ganz, ganz, ganz interessante KIs da draußen, die große Sammlungen von Text analysieren können. Das könnte ich als Wissenschaftlerin alleine nie. Und dann sagt das System mir, und jetzt stell mir eine Frage. Und das fand ich interessant, was du so gesagt hast. Ja, wie vorher willst du bist, wie kannst du mich fragen sollst, wenn du gar nicht weißt, was ich weiß. Also das ist ein schwach zu greifen. Das ist so wolkig, das Problem, weil man kann es nicht anfassen. Aber ich sehe wirklich, dass auf immer höherer Ebene eine ganz große Bildungslücke entsteht, die gefährlich ist, ja, sondern nicht mal langfristig, sondern kurz- bis mittelfristig.
Gestern war ich auch bei einem Panel, wo ein südafrikanischer Teilnehmer berichtete, dass ja einfach viele in afrikanischen Staaten als News-Video eigentlich nur WhatsApp benutzen und dass es auch einfach an Grundbildung, was Dateninformationen angeht, mangelt und dass sie die Diskussion, die wir hier in Europa, in den USA haben, ja gar nicht versteht und dass wir vielleicht auch mal woanders anfangen sollten. Weil ja da auch die Gefahr besteht, dass wir einfach durch Desinformation, durch einfach mangelnde Bildung, Kriege, Hetze, alles Mögliche vorangetrieben wird. Was können wir denn in dem Bereich noch machen? Das ist eine sehr große Frage.
Ich glaube, wir müssen erstmal wirklich anfangen mit den Grundlagen von Datenkompetenz. Und dazu gehört für mich, sich mal anzuschauen, was ist eigentlich so die Minimalschwelle zu gehört, überhaupt mal zu verstehen, was gibt es eigentlich für verschiedene Art von Arten von Daten. Also wie können die entstehen, was unterscheidet diese Arten von Daten? Und es gibt aber auch an Möglichkeiten, wo man verschiedene KI-Ansätzen, da Analyseansätzen. Also was unterscheidet eine Klassifikation von einer Vorhersage, von einer Prediction, von einer Szenarioanalyse? Dafür mal zum ersten grobe Einordnung zu haben, was es da gibt. Die nächste Stufe wäre dann, ich bin in der Lage, dem Experten oder einer Expertin zu erklären, was ich eigentlich haben möchte. Also selber nicht mal zu studieren, was ist für mich relevant und was ist es nicht. Und die dritte Stufe ist es dann, anwenden zu können, im Idealfall ohne damit großen Schaden anzurichten oder das kaputt zu machen, was ich bekommen habe. Und da sehe ich auch eine Gefahr da drin, eben nicht nur diese viel Information, die teilweise auch gefällt ist, sondern auch, dass die Erwartung sich mehr zu verstärken scheint, dass wir alles mit Daten begründen müssen. Und alles muss datengetrieben sein, weil Evidenz basiert sein. Auch wenn es diese Daten dafür oder diese Evidenz möglicherweise gar nicht gibt. Also dass man sich die dann dabei konstruiert, wenn man irgendwelche Daten gesunden hat. Ein Beispiel, was mich vor einigen, schon noch 2-3 Monate hier oder so, sehr erstaunt hat, war, da kursierte plötzlich in den sozialen Medien und auf LinkedIn, also nicht auf dem untersten Niveau, kursierte eine OECD-Statistik über die Jahresarbeitszeiten in den Industrieländern. Deutschland war auf dem letzten Platz mit 1.350 Stunden im Schnitt, Jahresarbeitszeit. Der OECD-Schnitt liegt bei ungefähr 1.750 Stunden und Mexiko hat über 2.000 Stunden im Jahr. Und das wurde darauf und runter diskutiert. Woran liegt das? Warum fühlen wir uns alle so gestresst? Wenn wir doch so wenig arbeiten, na jammern wir Deutschen so gerne. Oder machen wir die falsche Arbeit? Oder was ist es denn? Und Der Grund für diesen Unterschied ist ganz einfach, dass hier in diesen Zahlen wird nicht unterschieden zwischen Vollzeit und Teilzeit. Die Teilzeitquoten, die auch mit der Frauenerwerbsbeteiligung zu tun haben, sind aber in OECD-Ländern ganz unterschiedlich. Ein bestes Beispiel ist, du hast ein Paar, einer von beiden oder eine von beiden arbeitet 30 Stunden ungefähr die Woche, kommt dann in etwa auf den OECD-Schnitt mit der Wochenarbeitszeit. Wenn jetzt der zweite Partner oder Partnerin anfängt, 20 Stunden zu arbeiten und der erste stockt auf 40 Stunden auf, dann arbeiten zwar beide mehr, aber im Schnitt arbeiten sie weniger und landen auf dem Schnitt von Deutschland. Und das wird nicht unterschieden in dieser Statistik. Und es steht aber auch drunter. Das ist das Interessanteste davon. Die OECD schreibt unter ihre Zahlen drunter, die Daten können länderübergreifend nicht verglichen werden. Trotzdem machen es ganz viele. Und wenn das jetzt an der Situation diskutiert wird, in der gleichzeitig sowas wie die Tagewoche bei vollen Wohnausgleichen und so weiter oder Deutschland wird immer weniger leistungsfähig auch im Raum steht, dann wird das Ganze hochpolitisch. Und ich fand es erschreckend zu sehen, wie viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, auch angebliche Wirtschaftsexperten, die genau mit diesen Zahlen argumentiert haben, ohne zu hinterfragen, was die Zahlen eigentlich aussagen, was nicht. Aber auch so hieß es, dadurch entsteht eben der Anschein, da ist ja eine Zahl, da ist eine Statistik noch dazu von der OECD, die muss ja stimmen. Die gibt dem Ganzen einen Anstrich von Seriosität und Glaubwürdigkeit, die einfach nicht vorhanden sind.
Da fällt mir aus meiner Branche ein ähnliches, schreckliches Beispiel ein. Also, und zwar erinnern Sie sich wahrscheinlich noch, als es losging mit dem Krieg in der Ukraine, hatten alle Angst vor der Atombombe und dann zu meinem Entsetzen kursiert wirklich in ganz verschiedenen Medien Wahrscheinlichkeiten, Zahlen darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass er diese Atombombe auch tatsächlich einsetzt. Ne? Und das hat mich besonders schockiert beim New Scientist. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist ein britisches Wissenschaftsmagazin. Das lese ich jeden Samstag und liebe es, weil das ist hochwissenschaftlich zu allem. Und da haben die einen Wissenschaftler aus Grund gezogen, der gesagt hat, Wahrscheinlichkeit liegt bei 25%. Dann habe ich es gesehen, Titel mal im Google, das war ein Tinnitus wie ich, also kein Statistiker und übrigens auch kein Muslim-Expert. Also, und zwar, was war es da im Wesentlichen? Das war sein Bauchgefühl in Zahlen ausgedrückt. Eine Stadt, das heißt aber, Sie lesen es vielleicht als Laie und denken, oh Gott, der Typ hat wahrscheinlich irgendwelches Wissen, was ich nicht habe. Und so eine vierte Wahrscheinlichkeit ist schon stolz dafür, dass es alles wirklich neben Auswärtschen irgendwie ist, wenn wir bezahlen. Genau, darauf komme ich jetzt. Das Problem ist, in meinem Business, also Konflikt und Krieg, sind Daten extrem schwer zu bekommen. Und wenn, dann sind sie nicht so richtig nützlich. Warum? Weil Krieg oder sowas wie eine Atombombe so selten vorkommen, dass man eigentlich, Katharina, bitte fahr mir ins Wort, wenn ich Quatsch sage, du bist die Statistik, dass man eigentlich dazu keine Daten, also keine Zahlen nennen kann. Ne? Also ich gebe keine Wahrscheinlichkeit. Ich kann Ihnen sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es gibt nicht genug Daten plötzlich. Ich meine, die Bombe ist zweimal gefallen und zweimal in Umständen, die heute so nicht mehr sind. Nämlich damals, als nur eine Macht die Atombombe hatte, sprich es gab die Möglichkeit des Rückschlags nicht. Das wird 45 gegen Japan. Seitdem ist sie nie wieder gefallen. Das heißt, aus statistischer Sicht kann man es nicht hochrechnen. So. Man kann natürlich auch Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, benutzen, um ein Gefühl, also einen Gefühlausdruck zu verleiten, zu sagen, so wie der Mann es aus dem Artikel gemacht hat. Das Problem ist aber, dass Sie als Laie das nicht unterscheiden werden. Da steht dann nicht dabei, Achtung, hier geht es um subjektive Wahrscheinlichkeit. Verwenden Sie dies nicht als Entscheidungsgrundlage. Also ich habe dann einen Leserbrief geschrieben, das meinte sonst nie, und der wurde auch gedruckt und habe gesagt, das ist kein Bereich, in dem man mit Wahrscheinlichkeiten operieren sollte. Fakt ist, Kriege können passieren, sie passieren selten und wenn sie passieren, sind sie existenziell. Deswegen, zum Beispiel in meiner Forschungsabteilung, arbeiten wir in erster Linie mit sehr vielen Events, die sehr wahrscheinlich nie passieren werden, aber wenn sie passieren, dann sind sie halt dramatisch und schrecklich. Deswegen ist dann die politische Konsequenz, wenn man sagt, okay, wir können es nicht ausschließen, das kann ich Ihnen sagen, wir können es nicht ausschließen. Ich will trotzdem, dass Sie einen Schlag haben, deswegen sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist gefühlt sehr gering. Es gibt keinen rationalen Grund, es zu tun. Es gibt auch keinen irrationalen Grund, es zu tun. Aber um sicher zu sein, müssen wir eben die Vorkehrungen treffen, dass es nicht passiert. Aber das geht zurück auf das, was du gesagt hast. Man holt eine Zahl aus dem Mund und gibt Ihnen damit das Gefühl, ich weiß es ja, aber es ist ja eine Zahl drauf. Aber nicht jede Zahl ist auch eine echte Zahl in dem Sinne.
Absolut, ja. Also das waren rough it. Ich öffne gleich für Fragen, wenn das okay ist. Und dann haben wir noch einen zweiten Dank. Genau, also es gibt, also wenn man die wissenschaftstheoretische Dimension von Statistik anschaut, dann gibt es durchaus Wahrscheinlichkeitskonzepte, die sagen, das ist was Subjektives. Es gibt gar nicht so was wie eine objektive Wahrscheinlichkeit. So tief will ich jetzt gar nicht einsteigen, sondern eigentlich eher die Frage, dass wir verstehen müssen, was heißt denn 25%? Wenn ich sage 25%, heißt das, ich bin mir sicher, dass es irgendwo zwischen 20% und 30% liegt. Da heißt es, es ist eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich. Ja, also es liegt eher zwischen 0% und 50% als zwischen 50% und 100%. Und das macht einen riesen Unterschied. Und das heißt für mich aber auch, dass wir eigentlich einen Schritt zurückgehen müssen und sagen, es geht ja nicht um die Zahl. Es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit. Und dann, was ist Data Literacy? Data Literacy sind alle Kompetenzen, die es wirklich braucht für informierte Entscheidungsfindung, for decision making. Und um das geht es, um das Ziel, ich möchte informierte Entscheidungen treffen. Und die Frage ist doch, was mache ich denn am Ende mit der Aussage? Würde ich mich anders verhalten, wenn ich davon ausgehe, es sind eher um die 25%, als es sind 50% oder 75%. Das ist das Relevante. Und da müssen wir ansetzen, in Szenarioanalysen, in dem, was du mit Foresight machst, ja, in Sensitivitätsanalysen, um zu verstehen, welche Auswirkung hat eigentlich eine unterschiedliche Einschätzung dieser Wahrscheinlichkeit. Und darum geht es nicht um die exakte Zahl.
Unser Publikum denkt sich jetzt, was soll ich machen? Ich kann gar nicht mehr vertrauen. Wenn ich was lese, eine Statistik, dann muss ich immer gucken, dass ich auch das Kleingedruckte lese, damit ich das richtig interpretiere. Das ist ja auch viel verlangt. Und kritisches Denken müssen wir alle leben. Und zurück zu der Frage zu Vertrauen. Welche Kriterien brauchen wir denn, um zu wissen, dass jemand vertrauenswürdig ist oder eine vertrauenswürdig ist. Wir haben kurz, ich gebe dir ein paar Hints, wir haben kurz davor darüber gesprochen, es ging in die Richtung, ja, Kompetenz, Ehrlichkeit und dann tatsächlich, ja, so wirklich vertrauenswürdig zu sein. Was denkst du?
Also, es klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Ich glaube tatsächlich, dass je länger wir diskutieren über künstliche Intelligenz und dieses grundsätzliche Gefühl, dass wir die Essenz des Menschseins verlieren durch das neue Zeitalter, durch KI, durch Computer, durch das wir in der Natur leben. Und so. Ich meine, das ist ein ziemlich konstantes Thema. Also ich verfasse mich auch mit vielen Science Fiction, auch so historische Science Fiction, der Angst vor dem Verlust der Essenz des Menschseins in der Moderne. Etwas, was immer wieder auftaucht. Ich habe aber am Ende das Gefühl, dass alles, was es tut, es definiert immer klarer, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass die KI wird uns noch stärker entschieden, dass wir das, was uns am meisten Spaß macht am Menschsein, dass wir es noch viel stärker ausleben können, weil wir das, was weniger Spaß macht, nicht repetitives, nicht besonders intelligentes, fordernes Zeug, können wir einfach abgeben. Und das heißt aber auch, das hast du gerade gesagt, mit Selbsterkenntnis, heißt aber auch die Fehlerhaftigkeit des Menschen begreifen. Ja, also deswegen komme ich zurück auf das mehr sich selbst sein. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie online geht und irgendwie der ganzen Welt seine schlimmsten Geheimnisse erzählt, aber durchaus konsistent akzeptieren, ich bin das, was ich bin. Deswegen ist es eine philosophische Debatte eigentlich, was man jetzt auch in einer ganz anderen Ecke des Internets trifft, ja, so die Wohlfühlecke sozusagen mit Yoga und Selbstakzeptanz und so weiter, aber die gehört auch dazu. Es ist kein Zufall, dass es genau jetzt auftaucht, dass du Menschsein begreifst als etwas, was unglaublich intelligent ist, unglaubliche Fehler macht und auch unglaubliche interessante, vielleicht zum Teil absurde psychologische Komponenten. Wenn ich mir anschaue, wer sind die Menschen, die am beliebtesten sind, ja, sowohl Politiker als auch andere Berühmtheiten, Sänger und was immer, dann sind es eigentlich fast immer Leute, die sehr konsequent sie selbst sind, ja, auch wenn es jetzt nach Selbsthilfegruppe klingt. Aber ich kann Ihnen zu sagen, manche Politiker, die ich im Fernsehschauschows treffe, sobald wir hinter der Bühne sind, sind die jemand anders. Aber zum Beispiel Robert Habeck ist es nicht. Also der ist im Fernsehen genauso, wie er hinter der Bühne ist. Da habe ich mich gefragt, vielleicht mögen die Deutschen ihn deshalb so gern, weil es irgendwie spüren. Ja? Deswegen, vielleicht ist es auch gar nicht was du trainieren kannst, vermessen kannst. Vielleicht hat der Mensch einfach so ein Gefühl dafür, ob er oder sie jemand gegenüber hat, der mehr oder weniger echt ist. Ja? Also ich habe das Erfolgskonzept nicht. Ich versuche auch so authentisch zu sein wie möglich. Ab und zu passieren mir dabei Fehler natürlich, manchmal damit zu weniger oft. Ich würde einfach nur sagen, schauen wir, wie es weitergeht. Also das wäre meine Empfehlung.
Ich liebe deinen Hinweis auf Science Fiction. Ich musste sofort an die Zeitmaschine denken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Buch oder den Film kennt, Herbert George Wells. Da kann man so viele Parallelen ziehen zu unserer heutigen Zeit, zu KI, weil in der zukünftigen Welt sind alle Probleme der Menschheit gelöst, alle sind jung, alle sehen super aus, niemand muss mehr arbeiten, alle haben zu essen und so weiter und alles wird von irgendwelchen Maschinen im Untergrund geredet. Wo man will nicht so genau wissen, was man tut und die sind eigentlich, ist da ziemlich viel Böses, was da passiert. Eigentlich sind die Menschen nur noch da, um diese Maschinen am Ende oder diejenigen, die diese Maschinen befreien, zu füttern. Und das zweite große Problem ist, dass die Menschen Empathie verlieren. Also als ein Mädchen in den Fluss fällt und zu ertrinken droht, interessiert es so, oh, halt mir, man lässt die nicht. Wie nie passiert, das ist ja alles in Ordnung. Und das finde ich ganz toll, um sich wirklich Gedanken zu machen, was tot uns ist. Also wir verlieren die große Bedrohung, ist, dass wir unsere Menschlichkeit dadurch verlieren. Und richtig spannend finde ich, dass der Autor der Zeitmaschine, Herbert George Wells, der hat politische Geschichten drauf fassen. Und in einer davon hat er Anfang des 20. Jahrhunderts sinngemäß geschrieben, wenn wir mündige Bürger in einer modernen technologischen Welt wollen, müssen wir ihnen drei Dinge beibringen. Lesen, schreiben und statistisches Denken, also den vernünftigen Umgang mit Risiken und Unsicherheit. Wir sind 100 Jahre später noch nicht viel weiter, aber ich glaube, wir kämpfen dafür, dass wir da weiterkommen. Das war jetzt mein Cheesy.
Dann möchte ich auch noch Florence die Möglichkeit zu einem Schlusswort geben. Ich habe mich gerade, als ich dein Buch gelesen habe, ist mir ein Wort aufgefallen, das ich sehr gemocht habe, weil auch wenn ich euch beiden so zugehört habe, ist ja deine Vision eher eine positive. Es ist ja eher, dass die Entwicklung heutzutage uns zurück zu dem bringt, was uns als Menschen ausmacht, gerade dieses Empathische, gerade weil wir keine Erfüllung daran finden, in diesen leeren Daten, in diesen Repetitiven und so weiter, dass wir uns zurückbesinnen können, wer wir sind, was uns interessiert, unsere Menschlichkeit. Und in deinem Buch redest du über den Möglichkeitsraum. Und das finde ich so einen schönen Gedanken. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Also der Möglichkeitsraum ist, also die Zukunft ist ein Möglichkeitsraum. Warum? Weil das ein Raum vor uns, aber es gibt auch Kulturen, der ist sehr hinter uns. Warum? Weil man nicht sehen kann, eigentlich macht es aus. Ich glaube, Mexiko ist es so und ich glaube, Bau auch. Aber etwas vor uns ist die Zukunft vor uns und man kann ganz viel damit machen. Und natürlich ist es nie so, dass die Zukunft ist nur gut oder schlecht. Aktuell, wenn man den Nachrichten glaubt, also ist es nicht nur schlecht, es ist so schlecht wie noch rum. Und zwar nicht nur eine Apokalypse ist in der Zukunft, sondern gleich mehrere. Also Ende der Menschheit durch KI, Ende der Menschheit durch Atombau, Ende der Menschheit durch künstliche Intelligenz. Ich glaube, irgendwas wird das, was mir jetzt gar nicht mehr einfällt. Aber es ist auf jeden Fall, das stimmt so nicht. Aber da gibt es tatsächlich ein Buch, das ist jetzt bisher nur auf Englisch erschienen, Not the End of the World, also nicht das Ende der Welt. Dann schreibt eine Wissenschaftlerin, wie viel eigentlich schon richtig läuft, wie viel schon viel besser läuft, seit ich zum Beispiel ein Kind war, aber auch wie viel schon passiert, zum Beispiel zum Thema Klimawandel. Sie ist zum Beispiel sehr kritisch auf die über die letzten Generationen, nicht während des Anliegens, sondern wegen jetzt Namens der letzten Generation suggeriert, ja, es ist jetzt eigentlich schon vorbei. Und warum ist das ein Problem, wenn man so apokalyptisch denkt? Ich frage Sie jetzt mal, welche zündende Idee hatten Sie, wenn Sie denken, es ist jetzt eh alles vorbei? Wahrscheinlich keinen, außer Krummknutschen mit jemandem. Aber Fakt ist, man soll nicht ins Wunschdenken verfallen. Ja? Man soll auch nicht denken, es wird hier schon alles werden. Nein, da ist ganz viel Arbeit drin, wenn man eine bessere Zukunft kreieren will als Gegenwart, muss man sich dahinter klemmen, eben die Möglichkeitsraum nutzen, wenn es das große Ganze mal sieht. Ja? Wenn man sieht, dass vor 100 Jahren meine größten Mutter durften noch nicht wählen. Ja? Es gab zur Zeit meiner Geburt war Homosexualität in Deutschland noch verboten. Frauen durften nicht arbeiten gehen ohne Erlaubnis ihres Mannes. Abtreibung war nicht legalisiert. Es gab mehr 10-2-Ausstoß als heute. Das lasse ich jetzt mal kurz weg. Jeder von uns, der CO2-Ausstoß jedes einzelnen von uns hier morgen ist niedriger als der unserer Großeltern. Also es ist ganz klar, wie viel Gutes schon passiert. Und deswegen jetzt bitte nicht die Hände vor den Lenkrad nehmen und denken, das ist alles vorbei. Ich hoffe auch, dieser Apokalypse-Talk hört irgendwann auf. Wir können uns darauf konzentrieren, mit der Zukunft das zu machen, was wir nicht machen wollen. Ultimativ, jetzt sind wir bei der Philosophie, sind wir noch fortschrittsgläubig und mit der anderen, dass wir eine bessere Zukunft kreieren können für uns selber und auch für unsere Kinder und Kinder. Amen.
Ja. Ja, vielen Dank dafür. Dann würde ich gerne den Raum für Fragen öffnen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum?
Mein Name ist Andreas von Rittstoppen. Ich möchte dazu sagen, dass mein Vater Anfang der 60er Jahre auf dem Native Defense College war in Paris, damals noch, und mit dem ganz Scholz ist in Württemberg als Empinato mit aufgebaut hat. Hier heute ja, eine riesige Rolle spielen muss. Ich glaube, es ist wichtig, ja, in diesem Ausmaß. Bitte eine Frage an die Polizei. Am Bau oder Madame Opa von Zürich, haben Sie zu der NATO-Funktion mehr bestimmte Vorgaben, was Sie bei öffentlichen Veranstaltungen sagen dürfen oder nicht?
Ist jetzt, die Frage ist, kaum jetzt meine Antwort. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also ich kriege keine, wenn ich ins Fernsehen gehe, ich muss mal sagen, dass ich das mache, also ich muss das vorher genehmigen lassen, warum, wenn ich arbeite am NATO Defense College, das ist eine Ausbildungsstätte und wir haben totale akademische Freiheit. Aber das heißt natürlich nicht, also in meinem eigenen Interesse, wenn ich Quatsch erzähle, kann ich natürlich trotzdem entlassen werden, wenn ich unterschreibe, wenn ich eingestellt werde, dass ich natürlich der Organisation diene. Und wenn ich jetzt ins Fernsehen setze und sage, NATO ist ein totaler Scheiß, auf Gott, ich filme das jetzt nicht, jemand schneidet es dann so raus, dann wird es wahrscheinlich Probleme im Nachgang geben. Also es gibt keine Vorschriften. Was es gibt, das kann ich jetzt schon sagen, ist ein NATO Rolling Script, also ein Dokument, das so einmal im Monat rumgeschickt wird, wo da zusammengefasst ist, was sind die Entscheidungen, die getroffen wurden, jetzt zum Beispiel Verteidigungsministertreffen, jetzt die Außenministertreffen oder die Regierungschef, was wurde da entschieden, also quasi, was sind wir als NATO, als Kollektiv. Aber mir sagt niemand, du musst alle diese Informationen so wiederholen, das ist nicht vorgeschrieben, aber klar, es gibt da so eine Grauzone, wenn man sich als Teil der Organisation begreift, das tue ich, dann wird man wahrscheinlich nicht komplett dagegen hauen. Aber was ich schon sagen werde, ist, Wissenschaftlerin in der Politikberatungsfunktion, wenn ich ins Fernsehen gehe zum Beispiel, weiß ich, dass die Leute, die ich beraten will, die schauen auch zu. Und ganz oft ist es für mich viel einfacher, die übers Fernsehen zu erreichen, als in Person. Und das heißt, ich erteile auch Ratschläge quasi über die Medien. Und dann ist natürlich das Talent, das diplomatisch zu machen, weil niemand, auch ein Regierungsträger nicht, möchte gerne das Gefühl haben, dass er Depp ist und alles falsch gemacht hat. Also ich glaube, es ist so ein giganter Tanz, diplomatischer Tanz. Und da kommen wir wieder zur Glaubwürdigkeit, wo man halt glaubwürdig sein muss. Ja? Deswegen gebe ich Ihnen jetzt auch nichts vor. Natürlich gibt es ein Media Rolling Script, aber da wird mich nicht mit hinterabends und sagen, hast vergessen zu sagen, dass wir so und so viel Prozent noch zahlen, wie Munition und sonst was. Nee, das passiert nicht.
Ich hätte mir auch einen Tipp nachfragen, konkret in Start.
Okay, gut, gern.
Und so, es geht um den Marschflugkörper Taurus. Und dieses Thema ist mit Athens alle jetzt in Ziel schlagen. Und das weiß man sich immer mit schon unserem Bundeskanzler. Kein einziges Wort hat sie gehört, einer Form, die zu mir gelangt wäre. Und ich möchte ganz offen sagen, was ich vermute: dieser Flugkörper ist dermaßen präzise, dass man die Ordnung hat, dass in der Ukraine eine Entscheidung getroffen wird, mit diesem Flugkörper Putin gezielt zu töten. Und was mich interessieren würde, ist, gibt es in der NATO einen Kreis, wo solche Szenarien diskutiert werden? Und dann unter Umständen als Tipp gemacht wird, was in der Öffentlichkeit ja, in Europa oder in den NATO-Ländern inzwischen bei zwei im Kreis darüber geredet werden darf und was nicht?
Worüber geredet werden kann, was nicht, haben Sie da gesagt?
Ja.
Also, sowas gibt es schon mal. Also, es gibt Szenarien unten, also auch bei uns im College, auf dem Hauptquartier, aber es gibt. Also ich habe noch nie erlebt, so diese Situation zu Dartboard kannst du mir auf keinen Fall sprechen. Ich würde eher sagen, es ist so eine natürliche Tendenz, als internationale Organisation mit ganz vielen Mitgliedstaaten bestimmte Extremszenarien einfach nicht in der Öffentlichkeit anzuschneiden. Jetzt, was Scholz betrifft, ganz konkret, und den Flugkörper, also ich glaube, also das Szenario so habe ich es noch nicht gehört. Ich habe aber eine abgeschwächtere Version gehört, die dann lautet, man möchte halt nicht, nicht um Putin per se, aber man möchte einfach nicht. Also die Denke ist quasi, man gibt den, wenn man den Ukrainern jetzt den Flugkörper gibt und dann greifen die in irgendeiner Form, machen die was, was Russland wirklich wehtut, sei es Putin umbringen oder ich glaube, es könnte sogar noch was Niedrigeres sein auf der Eskalationsebene. Und dann Ende dieses Jahres kommt Trump an die Macht, zieht die USA direkt oder indirekt aus der NATO ab und plötzlich steht Deutschland ohne mehr Schutzschirm da und dann lächeln nicht die Russen. Also das ist quasi so ein Gedankenspiel, was ich gehört habe, dass ein Kanzlerabend vorherrscht. Aber da war ich jetzt nicht dran beteiligt, das ist also ein sagen. Und sowas in der Art habe ich auch noch nicht im NATO-Hauptquartier gehört. Aber was ich nur sagen kann, ist, dass der Konsens ist so in der Art, quasi man will, dass die Ukraine gewinnt, aber man will eben nicht, dass Russland politisch so instabil wird, dass es ein riesiges Bombenloch wird, wo wir dann alle hineinfallen. Also sprich, weiß nicht, jetzt Bürgerkrieg in Russland, und irgendeine Fraktion übernimmt dann da die Nuklearwaffen, das ist natürlich auch ein Albtraum-Szenario, also quasi der Ukraine ihr Recht zurückgeben, ohne dann ein noch größeres Problem dahinter zu entstehen zu lassen. Also das ist das dominante Denken, auch mit ohne Szenarien, aber ich gesagt habe, das Scholz-Szenario, also dass er so denkt, das habe ich so gehört, kann es aber gesagt nicht bestätigen. Deswegen denkt auch irgendwie nicht darüber nach, könnte man vielleicht unter den französischen nuklearen Schutzschild geraten, weil dann könnte man es natürlich auf eine andere Art mehr sichern. Also deswegen kommen wir zurück zum Thema Daten. In meiner Branche ist halt ganz viel, also Krieg ist per se so, dass es viele Daten gar nicht gibt, weil sie keiner erhebt. Also ich sage jetzt mal ein sehr trauriges Beispiel, aber libyscher Bürgerkrieg, da hat man ganz eindeutig gewusst, wie viele Leute sind denn da eigentlich gestorben. Denn woher weiß man, wie viele Menschen gestorben sind? Naja, meistens ist es in Krankenhäusern. Ne? Aber in Krankenhäusern, erstens werden im Krieg nachgedacht, alle im Krankenhaus, alle Leichen, ganz oft wird einfach irgendwo schnell ein Grab aufgemacht, weil es nicht anders geht. Da, wo die Krankenhäuser noch operieren, da haben die wirklich keine Zeit, jetzt auch mal schnell eine Datenbasis anzulegen und sie haben keinen Strom. Und da gibt es natürlich noch politische Manipulation. Also ganz lange wusste man gar nicht, wie viele sind da eigentlich gestorben. Am Ende die wahrscheinlich zuverlässigste Studie war dann ein Team von Wissenschaftlern, die sind einfach wirklich von Tür zu Tür gegangen, in bestimmten Städten und haben einfach gefragt, wie viele Leute aus ihrem Krankenhaus sind gestorben. Und haben das dann eben mitgerechnet und man geht davon aus, dass die zuverlässigste. Also das ist nur ein Beispiel, aber sowas haben wir überall. Also es gibt keine Daten. Und zweitens, da wo es Daten gibt, da teilt man sie nicht so gerne. Ja? Also deswegen seit dem Ende des Kalten Krieges hat man ganz viel vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen, indem man eben sich gezeigt hat, hier, ich habe übrigens so viele Raketen und so viele das. Die Idee ist halt, dass man sich mehr vertraut und man weiß, was der andere hat. Aber jetzt sehen wir natürlich, naja, ganz viele wird hier dann doch nicht geteilen. Und also Stichwort Geheimnis. Und das Dritte ist es einfach alles zu komplex. Also man kann nicht alles so erfassen, weil es ist nicht so einfach wie einfach ein belegtes Brot, wenn man da drei Lagen hat und so ist Krieg. Also am Ende des Tages, Clausewitz nannte das die Nebel des Krieges. Ganz wie im Krieg müssen sie durch kritisches Denken und durch Beherrschen ihrer Emotionen, also ich sagte, unsere Charts sind auch Menschen, ja. Also die haben auch Angst, wenn sie hören, Putin sagt, jetzt wurde ich die Bombe gerade übrigens. Also ein, ich sage jetzt mal, altmodisch, ein guter Mensch sein, ein Mensch, der sich in Frage stellt, ein Mensch, der besten Wissens und Gewissens Entscheidungen trifft, auch wenn der oder sie nicht alle Daten hat. Ich glaube, ultimativ, das ist der einzige Weg, wie man in so einer Situation wie jetzt Ukraine Entscheidungen nach vorne trifft.
Wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum.
An Sie beide erstmal vielen Dank für das anregende Gespräch. Christian Rucker von der GSP München. Sie sprach um das Kommunikationsmodell, die Authentizität heutzutage an und ich sag mal, wo die Narrative der Beamten. Und müssen wir als Wertegemeinschaft, als NATO, als EU, sage ich mal, wie auch immer, kleinst gemeinsamen Nenner, den wir uns zusammenfinden, irgendwo unsere subjektive Selektion von Daten, was es ja letztlich ist, also unsere Narrative, wo doch deutlich besser zählen, in dem ja letztlich Informationskrieg, den wir heutzutage ja schon alltäglich haben und nun ja austragen müssen. Es geht ja sehr schön in die Richtung Interessen formulieren, Interessen offen vertreten, wo man sich gerade ja traditionell eher ein bisschen schwerer tut. Aber wo würden Sie da ansetzen? Was ist aus Ihrer Sicht das chemische Modell? Vielen Dank.
Also das ist jetzt natürlich eine riesige Frage und da könnte man wahrscheinlich ganze Doktorarbeit drüber schreiben, aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, was mir auffällt in Europa, aber in Deutschland ganz besonders, ist, dass unsere Narrative sind eigentlich immer negative Narrative. Also auch die positiven sind eher negativ. Ne? Also weil die positive Zukunft für uns heißt, alles bleibt, wie es ist. Aber wo ist dann der Möglichkeitsraum? Ne? Und deswegen sagt man auch aus Science Fiction, eine gute Science Fiction hat immer was Schlechtes und auch was Gutes drin. Also es muss oft immer beides. Und was wir jetzt gerade machen, wenn wir jetzt Narrativ mit Science Fiction vergleichen, unsere Science Fiction Geschichte, die wir gerade schreiben, ist, also am besten bleibt alles so wie ist oder aber alle sterben. Also wo ist da die Lust auf die Zukunft? Und wie ich schon sagte, es ist ein bisschen schwierig, weil sobald man sagt, positiv und optimistisch, sagen, da hört er gleich, herrsch du mal mit deinem Optimismus, ist doch alles so schrecklich. es fehlt uns eine positive Geschichte, die sozial akzeptiert ist. Und natürlich, der Fisch stinkt immer vom Kopf, es muss von ganz oben, also natürlich Olaf Scholz, aber die Regierung und zwar auch Länderebene, aber müssen irgendwie eine Vision finden, wer wollen wir denn sein? Wer wollen wir Deutschland sein in fünf Jahren, 10 Jahren, 50 Jahren? Wofür wollen wir stehen? Wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt vor einem Jahr in Saudi-Arabien, das war das erste Mal in Saudi-Arabien, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Vision 2030, Saudi-Arabien hatte vor ein paar Jahren eine Vision für sich entwickelt, wer sie sein wollen, im Jahr 2030. Kollektive Reaktion der deutschen Presse, die Saudis wieder mit ihrem Wunschdenken, ja. Aber als ich dort war, war ich überrascht zu sehen, das ist nicht nur ein Papier, die Bevölkerung glaubt daran. Und natürlich kann man es kritisieren und sagen, hier, das ist nur viel Geld. Also, aber die Bevölkerung, junge Menschen, also nicht nur junge Menschen, aber auch junge Menschen sagen, ja, das ist cool, das ist das, was wir sein wollen. Und das fehlt hier mir. Also das letzte Mal, als ich das hier gespürt habe, war, ich glaube, Schröders erste Wahl. War das letzte Mal, dass ich gespürt habe, dass irgendein Politiker eine Masse an Menschen mitgenommen hat und gesagt hat, hier, ich biete euch diese Zukunft an, macht ihr mit. Und jetzt denken alle insgesamt, na und, hast du gesehen, wann aus dem geworden ist? Also, der letzte, der Täufer, der hat es auch falsch gedreht. Aber wir brauchen nur so einen Effekt. Wir brauchen die Schröder-Effekt, irgendeine Figur oder eine da, nicht eine Figur. Er war ja nicht nur eine Figur, er war im ersten Jahr eine Geschichte. Also, er hat 10 Punkte aufgestellt und gesagt, diese 10 Punkte, der Kampagne mit dieser ziemlich modernen damals Wahlkampagne eine Vision entworfen für wer will Deutschland sein in 10 Jahren. Und das fehlt. Also ich glaube nicht nur, dass es ihn, wir brauchen nicht einfach nur eine Kommunikationsagentur, sondern wir bräuchten wahrscheinlich eine landesweite Initiative. Sowas, was Spanien gemacht hat. Spanien hat ja Spanien 2050 vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Da ist die ganze, also nicht die ganze, der Premierminister hat sich also eine Institution wiederbelebt, die es nach Franco schon mal gab. Also als Franco fiel, hat Spanien schon mal ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Warum? Weil sie gedacht haben, aha, Die Diktatur ist weg, was machen wir jetzt mit der Zukunft? Das haben sie dann mal eingestampft, weil immer, wenn es dann wieder läuft, dann vergisst man die Zukunft wieder. Haben sie wiederbelebt und sind durchs ganze Land gefahren, haben die Leute uns gefragt, was für ein Spanien wollen wir sein 2050? Sowas wünsche ich mir, dass mal irgendjemand in Deutschland ein bisschen ins Rede kommt über dich, was wollen wir vermeiden, sondern was wollen wir schaffen?
Ja, würde ich zu dem Thema Daten ergänzen, da ich glaube, wir brauchen gute Geschichten um Daten und die Geschichten darum, was wir mit Daten machen wollen. Weil hier in Deutschland auch ganz oft die Diskussion ist, ja, es ist ja, wir hemmen ja alles und GDPR ist alles ganz schlecht und Datenschutz über allem und so weiter. Anstatt auch mal positiv drüber nachzudenken, wie können wir Daten zum Guten für uns als Gesellschaft nutzen? Wenn wir über Datenethik reden, wird oft nur darüber geredet, ja, man darf Daten nicht missbrauchen. Damit ist dann zu Ende, damit ist jedes Gespräch tot. Aber zu sagen, Moment mal, wenn wir Daten nicht dafür nutzen, etwas Gutes draus zu machen, ist das genauso unethisch. Das sollten wir auch viel mehr in die Diskussion reinrücken. Nur dazu gehört auch zu sagen, warum ist es denn gut, sich mit Daten auseinanderzusetzen? Warum ist es gut, mit Daten zu experimentieren? In den verschiedensten Ministerien. Und ja, da auch anderen mit reinzuholen und den Austausch zu fördern zwischen amtlichen Daten, zwischen Ministerien und der Privatwirtschaft. Und das wird auch mit den Diskussionen. Eine Zwischenfrage von mir. Wie können wir das denn dann tatsächlich schaffen, dass Expertenwissen, wie jetzt vielleicht aus deiner Firma oder anderen Wissenschaftlern, dass das wirklich an den Ministerien oder wo an den Stellen, wo es gebraucht wird, wie bekommen wir dieses Wissen dorthin?
Nur durch den Austausch. Und ich glaube, es braucht dazu genau Leute, die von außen kommen. Meine Erfahrung mit Behörden ist halt, leider, das Prinzip Dienstweg steht halt auch über allem. Und es ist sehr schwer, Innovation von unten nach oben zu bringen. Obwohl meine Erfahrung ist, ist, dass Menschen, die an der Basis arbeiten, in der Verwaltung, oft ganz tolle Ideen haben, aber nicht wissen, wie die nach oben dringen sollen oder auch wie es horizontal funktionieren kann, wenn sich Behörden oder Ministerien untereinander austauschen. Und da braucht es Mediatoren, andere, die eine Stimme geben, die Brücken bauen zwischen verschiedenen Hierarchieebenen, aber auch zwischen verschiedenen Ressorts. Das fehlt noch. Ich habe da auch keine Patentlösung dafür, wie es funktionieren kann, aber du weißt ja, dass ich in genau solchen Bereichen mich irgendwann engagiere. Nichts ist, was man in der Öffentlichkeit besprechen kann, aber ich bin da sehr optimistisch und mein Blick auf die Verwaltung ändert sich gerade auch ganz.
Eine weitere Frage aus dem Publikum.
Danke sehr, Frau Bauer. Ich habe zu Science Fiction geforscht und meine Frage ist, die Authentizität von Donald Trump beruht sein Erfolg, dass so viele ihn glauben, nicht darauf, dass er Emotionen ausdrückt und Emotionen anspricht. Und das so viel mehr tut, als viele andere und die abstrusesten Dinge eben deswegen von einer Scharfe glaubt vom Jünger.
Ja. Total spannender Kommentar, weil absolut, ich glaube, und das geht ja, das ist ja auch, also Authentizität ist ja auch Gefühl zeigen, was man fühlt. Ich erinnere mich, es war 2016 im Frühjahr, die Bomben, die Terrorbomben in Brüssel, wo die Urrepräsentantin Federica Mogherini stand halt auch am Rednerpult, als ihr das mitgeteilt wurde. Und dann hat sie auch darauf reagiert und gesagt, haben wir die Tränen. Und ich fand das zum Beispiel sehr echt. Und ich habe ja auch Kollegen gehabt, die fanden das schwach. Also sie fanden, sie hat Schwäche gezeigt, dadurch, dass sie gezeigt hat, und das schrecklich fand, dass da Menschen gestorben sind. Also deswegen, ich glaube, wie gesagt, das Modell ist am, nicht am Flecken im Aussterben, aber es kommt aus der Mode. Dieses bürokratische, vermeintlich rationale, weil Rationalität in dem Sinne gibt es nicht. Also die sind alle irrational in manchen Momenten, manchmal rational. Und wenn ich rational bin, dann mit meiner Rationalität, aber vielleicht nicht eher. Also, aber es gab lange dieses quasi aus der Wirtschaft kommendes Vorstellung, dass es einen emotionslosen, rationalen, bürokratischen Menschen gibt, Homo economicus. Und dem sollten, also der ist eigentlich das Modell, dem wir alle folgen sollten. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit, also ich denke, dass wir in einer anderen Zeit sind, dass ein Teil von uns ist schon in der anderen Zeit und ein anderer Teil noch nicht. Trump ist sicherlich einer von denen, die ganz klar auf dem Emotionsklavier total gut spielt. Und zwar sowohl mit Humor, ganz ehrlich, er ist manchmal ganz schön lustig, absichtlich oder unabsichtlich, aber auch er spielt auch mit Rage, mit Wut und allen anderen. Also er meistert das Emotionsklavier. Und ich finde, bei uns machen es eigentlich eher die wenige nächste. Weil ich gerade, wo ich lebe in Italien, vielleicht ist es die italienische Politik morgen was anderes. Ich glaube, der Anführer von Cinque Stelle, der war auch sehr emotional. Der war ja auch ein ehemaliger Komiker. Aber ich sage jetzt mal, bleiben wir beim deutschen Raum. Im Deutschen hat er eben Probleme mit Emotionen. Ich glaube, bei uns ist das Gefühl noch viel kritischer. Aber Fakt ist, auch Deutsche haben Gefühle. Und auch. Und es ist auch okay, sie zu zeigen. Also wie gesagt, alles immer in Maßen. Ne? Also ein Politiker oder eine Politikerin muss sich nicht komplett nackt machen. Weil echt sein heißt nicht, macht den Laden auf und sie können alles sehen, sondern echt heißt halt gezielt und hier sind wieder bei kritischen Mengen. Also auch die höchste Form von Intelligenz ist ja den Kontext zu verstehen. Und wie rede ich eigentlich gerade? Was müssen diese Menschen von mir wissen, damit sie mir vertrauen können? Und ich glaube tatsächlich, dass Emotionen auch der sehr relevant. Das heißt, ich war auf dem Podcast, irgendwann im Sommer, ich weiß jetzt, mein Mann, bei Micky Beisenherz, Apokalypse Filtercafé, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, wurde, ich erzähle jetzt ein Geheimnis, bitte nicht tweeten, wird immer spät abends aufgezeichnet. Ich hatte schon Wein getrunken. Ich habe mich total totgelacht auf dem Podcast. Und am nächsten Morgen mache ich Twitter auf und habe eben das Gegenteil von einem Shitstorm erlebt. Das heißt, es ist ein Love Storm. Wusstest du, dass es gibt? Ein Love Storm ist, wenn plötzlich alle einen toll finden. Also ne, 2 Stunden später haben es wieder vergessen und sind sie wieder schrecklich. Aber da habe ich sehr viel positives Feedback davon bekommen, dass ich auch mal gelacht habe, und zwar auch sehr viel. Und Gott sei Dank habe ich noch keine Kritik dafür gekriegt, aber irgendwie, ich teste das ein bisschen aus. Ich warte darauf, gehen die Leute um, dass ich auch ein Mensch bin und ich arbeite zu schwierigen Themen, aber ja, wenn ich nie lachen würde, würde ich das gar nicht aushalten. Also ja, zur Emotion.
Deutschland hat allerdings eine Emotion sehr stark, aber nicht nur Deutschland, das ist Angst. Und Angst ist ganz besonders kritisch, wenn wir uns den Blick auf den rationalen Umgang mit Risiken vernebelt. Und was gut erforscht ist, ist, dass wir besonders dann Risiken überschätzen, bei dem Angst entwickeln, wenn wir das Gefühl haben, die betreffen uns sehr unmittelbar und wir können sie aber auch nicht beeinflussen. Und deshalb, man sieht an dem Beispiel, was du als allererstes gebracht hast, 11. September, was danach passiert ist, ist, dass ganz viele Menschen nicht mehr geflogen sind, anstattdessen im Auto gefahren sind. Und insofern ist die Zahl der tödlich Verunglückten massiv angestiegen, weil viele Menschen dann im Auto verunglückt sind, zwar mehr als vorher jemals im Flugzeug verunglückt sind. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie falsche Risikoeinschätzung aufgrund einer Angst vor etwas, was wir nicht kontrollieren können, nämlich dass ich sitze im Flugzeug und bin vollkommen hilflos, wenn etwas passiert, um viel größer eingeschätzt wird als dieses Risiko. Ich war ja selber im Auto und ich habe alles völlig unter Kontrolle, selbst wenn ich keine Alkohol getrunken habe. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja?
Ist Information war eine Genehmigung, die Idee war jetzt auch nicht richtig in meinen Fragen.
Ich
bekannterweise gibt es eine sehr starke von Russland gesteuerte Desinformationskampagne gegen Lesben auf der Kopfsache. Und vor allem übrigens zu sozialen Medien. Wenn ich mir anschaue, was gerade jetzt im deutschsprachigen Raum an neuen YouTube-Kanälen Anti-Wechsel-Art und vorrussische Art, die gibt es ja auch so in Russland, das ist ganz schlecht. Und vor allem die Konsumenten sind ja junge Menschen, die jetzt gerade einfach nur dazu zugebracht werden, von diesen YouTube-Kanälen. Was kann man denn dagegen eigentlich tun? Gibt es irgendwelche Konzepte, gibt es irgendwelche Strategien, um den wieder Flug mal einigermaßen Herr zu werden? Also mir wird Angst bei den Ukrainern, aber das gerade seit 2 Jahren vielleicht Ukraine-Krieg zu beobachten, dass diese Kanäle auch welche, die früher ganz andere Themen hatten, die werden dann einfach in Karp wird. Ja. Und werden nur noch so mit russischen Themen gespalten. Wenn sie dann irgendwelche Ideen, was man durchaus Wirtschaft und was getan, da strategischer Arbeit jetzt mal. Danke schön.
Also das Thema stand tatsächlich ja auf uns bei Biste diese Woche. Erst gab es ja ein Treffen vom Weimarer Dreieck und die Außenminister haben das auch thematisiert. So kurz vor der Europawahl ist ja diese massive Desinformationskampagne wirklich als Gefahr gesehen und man ist wird entschlossen, da was dagegen zu tun.
Wir haben das tatsächlich letztes Jahr uns auch schon angeschaut. Wir hatten letztes Jahr schon ein Panel am Side-Event der Sicherheitskonferenz unter dem Namen Digitalus Africa. Und da haben wir uns auch angeschaut, so das Abstimmungsverhalten afrikanischer Staaten in der UN-Generalversammlung in Sachen Ukraine-Konflikte angeschaut und haben uns da eben auch aus einer möglichen Datenquelle die Aktivität potenzieller russischer Twitter-Bots in verschiedenen afrikanischen Staaten analysiert. Da gibt es auch gewisse Zusammenhänge, wobei nicht klar ist, was ist hier Richtung. Also wurden diese Bots dort eingesetzt, wo man schon eigentlich eine eher pro-russische Stimmung vermutet hat, eben um die Bevölkerung da auch besser beeinflussen zu können? Oder ist diese Stimmung gekippt, nachdem diese Bots da waren? Also diese Kausalität, die kann man da jetzt nicht nachweisen. Das Spannende daran ist es aber, dass die Identifikation potenzieller Bots erfolgen kann mit Hilfe von KI. Das heißt, man kann KI auch mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und das wäre ein Ansatzpunkt, über den man verstärkt nachdenken könnte. Also wie lässt sich Technologie nutzen, um eben genau solche Desinformationskampagnen und die verschiedenen Agenten, die dahinter stecken, mit Agenten, meine ich jetzt technische Agenten wie Bots, zu erkennen und dann eben auch automatisiert zu blockieren.
Also vielleicht zu sagen, was schon passiert. Also auf EU-Ebene gibt es die EU-Stratcom-Taskforce, also strategische Kommunikationstaskforce. Die gibt es sowohl für Ost und Süd, also nach Osten gerichtet und nach Süden gerichtet. Die nach Osten gerichtet ist größer ausgestattet, weil da kommen natürlich auch mehr her. Sie können auf Google nachschauen, die haben eine Webseite, die heißt EU versus Desinformation. Das ist bei Google IP landen sie da auch. Und damit wird halt jede russische Desinformation widerlegt. So ganz unterhaltsam gemacht, mit bunten Bildern und so. Das Problem ist, dass das Problem eben nicht löst, weil jemand, der schon einer Meinung ist, lässt sich durch Gegeninformationen meistens recht schlecht mit anderer Seite überzeugen. Warum? Jetzt sind wir wieder mal erkennen ich selbst. Wir haben alle einen ganz starken kognitiven Bias. Also je älter wir sind, desto schlimmer wird's. Und das, was wir schon wissen, also existierendes Wissen hat immer Vorwart vor Neuwissen. Also sie werden unglaublich mehr neue Informationen brauchen, um einen alten Irrglauben auswechseln zu können. Das heißt, man sollte es natürlich trotzdem machen, solche Initiativen, aber im Wesentlichen ist Vorsorge der beste Ansatz. Das heißt, je stärker man in unseren Ausbildungen, in den Schulen, in den Universitäten, aber auch in den Medien Leute schult, hier sind wir beim Thema kritisches Denken, was denken wir als Gesellschaft gemeinsam, desto unempfindlicher werden wir sein gegen Desinformation von außen. So, das heißt aber, jemand, der schon erwischt wurde, der kann man recht schlecht einfach durch Überzeugung zurückdrehen. Und hier kommen wir zum Thema KI, also da, wo KI helfen kann, andere KI zu identifizieren. Ich glaube, vielleicht kann das da, genau wie du gesagt hast, gibt es auch noch andere Ansätze als in so einem klassischen sozialwissenschaftlichen, nach dem Motto, der Episode stimmt nicht, dann zeige ich Ihnen mal die Wahrheit. Ganz so einfach ist es leider nicht. It's eben versus Desinformation.
Eine Frage an Männer?
Ich würde gerne den Faden nochmal aufnehmen, Science-Fiction, positive Narrative zum Abschluss. Wenn sagen Sie uns doch, wer die NATO in 2040 sein will, mit so einem Schuss Realismus, aber wie schauen Sie da drauf, wenn Sie sich was wünschen können?
Wie schön, ich darf mir was wünschen. Vielleicht als kurze Hintergrundinfo noch, jetzt sind wir schon einen kleinen Kreis auf Preis gereinigt. Die NATO wird ja dieses Jahr 75 und ich habe ein Projekt ins Leben berufen. Wir haben Science-Fiction-Autoren aus allen NATO-Staaten beauftragt. Sie sollen uns nochmal die NATO in 75 Jahren beschreiben, also im Jahr 2099. Und aus den 34 Einsendungen haben wir dann ein Best-of gemacht, beziehungsweise eine Mischung. Und diese Mischung wird dann ein Comic. NATO 2099, irgendwann im Sommer, seht ihr es auf unserer Webseite. Also, watch the space, folgen Sie uns auf irgendwo, ndc.nato.int, das war der Werbeeinschub. So, was ich mir jetzt wünschen darf, ich denke tatsächlich, die NATO hat ihren Job dann gut gemacht, wenn wir alle in Sicherheit sind. Und natürlich sind wir am besten in Sicherheit, indem wir Krieg vorbauen können. Natürlich, ich sehe es ja auch an den Plakaten überall in der Stadt, natürlich gilt dann die NATO als Kriegstreiber, weil die NATO Waffen hat und so weiter. Aber eigentlich ist die NATO insofern ein Friedensprojekt, weil sie halt Krieg vermeiden will dadurch, das ist jetzt ein anderer Ansatz als bei der EU, aber dadurch, dass sie durch Waffenstärke signalisiert, versucht es gar nicht erst. Und das wünsche ich mir auf Exokunft, dass es ein Erfolg ist. Natürlich, je mehr Mitglieder wir haben, desto besser. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass Schweden und Finnland dazugekommen sind. Wer weiß, eines Tages Georgien, die Ukraine. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, wie viele wir sind, sondern dass die wir sind, dass der Zusammenhalt da ist. Ne? Und wahrscheinlich geht vielen von Ihnen aus dem Kopf um, ja, und wenn jetzt Trump kommt und die USA aus der NATO abzieht, was dann? Dann sage ich Ihnen, da gibt es die NATO trotzdem. Denn die NATO besiege ich nur USA plus ein paar Europäer. Also die NATO ist eine Struktur, eine geschichtlich gewachsene Struktur, eine Kommandostruktur, die würde es weitergeben, auch ohne die USA. Und wenn die Europäer zusammenhalten, dann schaffen wir das auch gegen Russland. Aber der wichtigste Wort ist Zusammenhalt. Und das ist mein größter Wunsch, ist nicht irgendwie irgendwelche Flugkörper, irgendwelche fancy Tanks und sonst irgendwas, die können wir alle nehmen. Aber nichts davon ist wichtig, solange es nicht den politischen Zusammenhalt gibt.
Würde ich jetzt zusammenfassen, also willst du noch ergänzen? Ja, genau. Hast du auch einen Wunsch?
Ich habe einen Wunsch, dass das, was du oder wie ich dich erlebe in deiner Funktion, dass sich das stärker verbreitet, nämlich das Bewusstsein für den Wert von Interdisziplinarität. Und Interdisziplinarität macht nach meiner Erfahrung keinen Spaß. Ich erlebe das in meiner Arbeit für den Standard immer wieder. Man ist wahnsinnig oft damit beschäftigt und lange darüber zu reden, worüber man eigentlich redet und zu verstehen, wo man aneinander vorbeiredet. Aber was am Ende dabei rauskommen kann, wenn man sich wirklich aufeinander einlässt, ist so viel mehr und so viel mehr wert. Und das wünsche ich mir. Mehr Interdisziplinarität, nicht Expertenrunden, die dann auf eine einzige oder wenige Disziplinen beschränkt sind, an diesen echten Austauschen. Ich finde es toll, dass wir zwei das hier auch immer wieder vorleben.
Ich fasse also zusammen, Vertrauen schaffen wir über Authentizität, ja, echt sein. Dafür brauchen wir aber eine Fehlerkultur, wo das Publikum oder wir allgemein mehr Toleranz für Fehler entwickeln. Wir brauchen auch absolut Datenkompetenz, um eine kluge Entscheidung zu treffen. Ich zitiere aus deinem Buch: Pessimismus ist keine intellektuelle Leistung und gemeinsam brauchen wir einen Wirklichkeitsraum mit einer wirklich positiven Vision für unsere Zukunft. Und dazu hoffe ich, haben einen kleinen Beitrag heute geleistet. Und das ist auch das Ziel von dem Podcast Ich bin so frei, wo wir lauter wirklich stark interessierte Frauen, die was schaffen wollen und die eine positive Vision für die Zukunft vorstellen. Also hören Sie rein auch für die nächste Folge. Vielen Dank für den schönen Nachmittag mit Ihnen.